Vielen Dank, Angie, für die Lesung dieses Textes. Wir haben große Abschnitte im Esther-Buch, die wir uns immer wieder anschauen. Wir sind im Buch Esther. Die Geschichte von Esther beschreibt, wie Gott sein Volk Israel im fremden persischen Reich beschützt hat. Und Esther 2 ist die Passage, wo wir endlich auch die Person Esther kennenlernen. Im ersten Kapitel haben wir noch nichts von ihr gesehen. Jetzt kommt sie aufs Parkett und wir sehen im zweiten Kapitel, wie ein einfaches jüdisches Mädchen plötzlich Königin wurde. Und im Verlauf der Geschichte, diese Passage ist zentral, weil im Verlauf der Geschichte wird sie ihren Einfluss als Königin geltend machen, um für Israel einzutreten und es zu retten. Denn die Juden werden in Todesgefahr kommen. Noch sind sie nicht in der Todesgefahr. Noch gibt es keine Problematik für die Juden im Persischen Reich. Sie sind dort in Gefangenschaft seit vielen Jahren. Aber wir dürfen uns das nicht so vorstellen, dass die alle die ganze Zeit in Ketten lagen. Die haben durchaus dort auch ihr Leben gelebt, haben Familien gegründet, haben sich dort etabliert in dem Persischen Reich. Aber es wird in den nächsten Kapiteln, werden wir sehen, das wird aber nicht heute unser Thema sein, werden die Israeliten in eine große Not kommen und da ist dann die Esther als Königin, die dann Einfluss nehmen kann auf den König und auf politische Entscheidungen, um ihre Geschwister, möchte ich mal sagen, ihre Landsleute, das Volk Gottes zu retten. Unser Thema lautet heute, ein Leben zwischen den Königreichen. Denn wir lernen etwas über Spannungen und Herausforderungen, in die wir als Gotteskinder mit unserem Glauben geraten können. Also, worum geht es? Was geschah bisher? Im ersten Kapitel haben wir gehört, dass König Ahasveros ein großes Saufgelage veranstaltet hat, mit allerlei möglichen Bürgermeistern, Obersten und Fürsten aus 127 Provinzen, alle gebündelt bei sich in der Burg Susa, um mit ihnen zu feiern, 180 Tage lang, und dort ein Fest zu feiern. Nach diesen 180 Tagen hat er nochmal eine ganze Woche für die Bewohner der Burg Susa ein weiteres Fest gefeiert, um sich zu feiern und seine Größe. Und mitten in diesem Saufgetümmel wurde die Stimmung recht fröhlich, das Herz wurde fröhlich vom Wein von König Ahasveros und er wollte unbedingt die Schönheit seiner Königin Vasti präsentieren. Wohl bemerkt, er will die Schönheit präsentieren. Er will nicht sie als Person irgendwie vorstellen. Hier, ich möchte euch mal zeigen, mit wem ich verheiratet bin, wer meine bessere Hälfte ist. Bessere Hälften gibt es für König Ahasveros nicht, weil er ist das beste Ganze. Aber er wollte die Schönheit demonstrieren vor diesem Saufclub und Vasti hat sich daran geweigert mitzumachen. Da wollte sie nicht teilhaben und in seinem Stolz gekränkt, weil sie sich nicht darauf einließ, weigerte er sich voller Zorn, sie noch länger als seine Ehefrau und Königin zu akzeptieren und war fest entschlossen, Ersatz für sie zu suchen. Und dieses Ereignis, so dramatisch es auch ist, dient letztendlich dazu, dass diese einflussreiche Rolle der Königin auf einmal frei wird. Frei für Esther. Ein Platz für Esther. Und das sehen wir im zweiten Kapitel. Aus dem zweiten Kapitel erfahren wir, dass Esther nicht eine Woche später auf einmal im Königshof spazierte und Königin wurde und dann schon gleich das nächste Fest gefeiert wurde. Wenn wir uns die Zeitangaben anschauen in diesem Text, da erfahren wir im zweiten Kapitel, dass Esther erst circa 3 bis 4 Jahre nach Vastis Absetzung als Königin eingesetzt wurde. Also Vasti, Königin, abgesetzt, ungefähr 3-4 Jahre gehen ins Land. Das ist wirklich eine Zeit. Und dann kommt erst Esther ins Spiel und wird zur Königin eingesetzt. Es ist übrigens gänzlich unklar, was mit Vasti geschah. Also wo ist sie? Wir wissen es nicht. Wir lesen in Vers 1, nach diesen Begebenheiten, als der Zorn des Königs Ahasveros sich gelegt hatte, dachte er zurück an Vasti und an das, was sie getan hatte und was über sie beschlossen worden war. Wir sehen, dass der Zorn, sein Wut, sein Grimm sich gelegt hat. Und da fragen sich einige, was bedeutet das? Was ist geschehen, dass sein Zorn sich legte? Und einige befürchten, wenn wir in Kapitel 7, Vers 10 mal hineinspringen, da gab es wieder eine Feindseligkeit, die der König erlebt hat. Und dort heißt es, so hängte man Haman, ist jetzt noch nicht wichtig, wer das ist, an dem Holzpfahl auf, den er für Mordekai errichtet hatte. Da legte sich die Wut des Königs. Ist die gleiche Formulierung, wieder der Zorn, der Grimm, die Wut des Königs wird, die legt sich, er wird ruhiger, aber erst, nachdem Haman zur Strecke gebracht wurde und aufgehängt wurde. Und deswegen befürchten einige, dass hier in Kapitel 2, es wird nicht ausgesprochen, aber es ist durchaus möglich, dass Ahasveros in seinem Stolz so sehr gekränkt war, dass er seine Frau, seine Königin, nicht nur einfach zurück in den Harem geschickt hatte, wo sie auf den Sankt-Nimmerleins-Tag warten musste und sterben musste. Weil dort waren einige Frauen, die wurden nie abgerufen, sondern waren einfach Teil des Harems und haben dort ein prächtiges Leben gelebt. Ein bisschen ziellos, aber mit Prunk. Aber andere sagen, nee, die waren nicht im Harem, sondern die Wut legte sich, weil er sie zur Strecke gebracht hat und sie umgebracht hat. Wir wissen es nicht genau. Auf jeden Fall sehen wir, gehen wir zurück in Vers 1, sehen wir nach diesen Begebenheiten, es ist einige Zeit vergangen und wir lesen, König Ahasveros, ein schöner Moment, er wird nachdenklich. Er kommt ins Denken, ins Grübeln und stellt sich so ein paar Fragen. Er scheint seine Situation zu bedauern. Nach diesen Begebenheiten, als der Zorn des Königs Ahasveros sich gelegt hatte, dachte er zurück an Vasti. Wie sehen diese Gedanken aus, die dieser König hatte? Hat er einfach so seine Situation bedauert, dass er irgendwie keine Königin hat, niemanden an seiner Seite? Verspürt er vielleicht sogar etwas Reue? Oder vielleicht sogar auch Einsicht? Ich habe hier etwas getan, was Unrecht war? Ich möchte an dieser Stelle ein ganz klares Nein sagen. Dieser Mann kennt keine Reue. Dieser Mann kennt auch keine Umkehr. Dieser Mann ist engstirnig und verstockt. Denn in unserem Text heißt es, als der Zorn sich gelegt hatte, dachte er zwar zurück an Vasti und an das, was sie getan hatte. Seine Gedanken sind komplett erfüllt von dem, was sie angestellt hat. Keine Überlegung darüber, war irgendetwas, was ich angestellt hätte? Ehemänner, gut zuhören. War vielleicht irgendwie bei mir ein Problem? Nee. Irgendwie bedauert er seine Situation. Das ist irgendwie ungut. Ein König braucht ja irgendwie auch eine Königin, das gehört sich so. Und er bedauert seine Situation. Und eigentlich bedauert er die ganze Zeit nur das, was sie getan hat. Aber keine Sekunde, was habe ich falsch gemacht? Sein Denken ist erfüllt von ihrer Rebellion gegen ihren Ehemann. Aber zum Glück hat dieser König Ahasveros Ratgeber um sich, die ihm zur Seite stehen. Wenn man so ins Denken kommt, ins Grübeln kommt, ist es gut, Leute um sich herum zu haben, die einem einen guten Rat geben können, oder? Gut, dass König Ahasveros Ratgeber um sich hat. In den Versen 2 bis 4 hören wir den Rat dieser Ratgeber. Da sagten die Pagen des Königs, kannst du einfach sagen, die jungen Männer. Da sagten die jungen Männer des Königs, die ihn bedienten, man suche dem König unberührte Mädchen von schönem Aussehen. Und der König bestimme Beamte in allen Provinzen. Wir reden hier von 127 Provinzen. Und der König bestimme Beamte in allen Provinzen seines Königreichs, dass sie alle unberührten Mädchen von schönem Aussehen in die Burg Susa ins Frauenhaus bringen sollten, unter die Obhut des königlichen Eunuchen Hegai, nicht Haggai. Ja, der Prophet Haggai hat ja keine Aktien drin bei dem Harem. Der königliche Eunuch Hegai, des Hüters der Frauen. Und man lasse ihnen dort die nötigen Schönheitsmittel zuteil werden. Und das Mädchen, das dem König gefällt, mag an Vastis Stelle Königin werden. Und das Wort war recht in den Augen des Königs und er machte es so. An einer Stelle, die wir uns jetzt nicht anschauen, an einer Stelle sagt der Prophet Jesaja, dass junge Männer nicht unbedingt immer die besten Ratgeber in Führungsverantwortung sind. Also das ist ein bisschen demütigend, gerade so für junge Männer. Wer fühlt sich noch als junger Mann? Wer traut sich noch so? Wer traut sich? Ja, einige. Einige trauen sich schon nicht mehr. In der Regel haben wir die Jugend als etwas, was irgendwie begehrenswert ist, wo wir uns gerne daran zurückerinnern. Einige wollen auch ewig jung bleiben, aber die Bibel ist da nicht so eindeutig mit diesem Urteil. Jung ist nicht immer gleich gut. Und das sehen wir, und deswegen kommt auch die Bibel zu diesem Urteil, denn in der Führung junge Menschen muss nicht immer einfach gut sein. Und diese Ratgeber um Ahasveros herum bestätigen auch genau dieses Urteil, was Jesaja einst fällte. Denn was diese jungen Männer tun, ist nur eins. Sie bestätigen den König in seiner verkorksten Sicht. Es dient einfach nur das, was sie sagen, zur Selbstbestätigung. Man könnte im Prinzip ihre Antwort zusammenfassen mit den Worten: König, folge deinem Herzen. Folge deinem, tu das, was dir jetzt richtig gut tut. Das ist im Prinzip der Rat, den diese jungen Männer dem König geben können. Und damit präsentieren diese Ratgeber, die jungen Männer, uns die Werte in diesem Königreich. In einem Königreich, was Menschen sich aufbauen, was Gott nicht kennt. Denn was haben sie denn für Werte anzubieten? Was soll sie sein? Sie soll eine Jungfrau sein und sie soll von schönem Aussehen sein. Jung sein, schön sein. Das ist das Einzige, was diesen jungen Männern einfällt, was eine gute Frau ausmacht. Es ist nicht so, dass sie um die Ecke kämen und sagen, weißt du, du brauchst eine Frau mit einem guten Charakter. Weißt du, Gottes Schöpfung hat es so angelegt, dass Mann und Frau sich ergänzen. Du brauchst jemanden, der deine Schwächen sozusagen ausbügelt, der dich auch korrigiert, der mal auch die blinden Flecken aufdeckt, der dich liebt. Ist das alles egal? Das ist denen völlig Wumpe. Das Einzige, was du brauchst, ist jung und schön. Was die hier spielen, ist sozusagen das persische, wie heißt das, Next Topmodel. Kennt ihr diese Serie? Wer kennt die Serie? Boah, ihr kennt die Serie, sowas guckt ihr. Ist kein Problem, wir lesen Esther 2, ist genau das Gleiche. Ohne Mist. Esther 2 ist genau das Gleiche, was du auf, was, wo, ProSieben oder so? Ich habe keine Ahnung, wo das läuft. Keine Ahnung. Das persische Next Topmodel wird gesucht. Da wird nicht nach Charakter geschaut, irgendwie nach Erfahrungswert. Passt das? Ist das ein jung, schön, Punkt. Mehr nicht. So muss einfach nur heiß sein. Was wäre an dieser Stelle ein guter Rat gewesen? Was muss dieser König eigentlich in dieser Situation hören? Ein guter Rat an diesem Moment, wenn ein Mensch in so einem Fahrwasser ist, ein guter Rat wäre gewesen, mein lieber Freund, deine Scheidung hasst der Herr. Deine Trennung von deiner Frau ist nicht okay. Das hat Gott so nicht vorgesehen. Mein lieber Freund, nicht Selbstbestätigung ist jetzt hier angesagt, sondern Umkehr. Kehre um von deinem bösen Weg. Das wäre teurer und guter Rat in diesem Moment. Und nicht Selbstbeweihräucherung und dass wir uns Menschen suchen, die uns unseren Bauchnabel kitzeln, sondern Menschen, die bereit sind, das Offensichtliche anzusprechen. Aber in einem Königreich, das nach unseren Regeln spielt, gibt es keinen Platz für tiefgreifende Buße. Und wenn du das Wort nicht magst, für tiefgreifende Umkehr. Und da unterscheiden wir uns von König Ahasveros nicht. Wir leben auch oft in unserem Königreich mit den Maßstäben und Werten unseres Königreichs und wollen uns bestätigt wissen, wollen, dass alle unsere Spielregeln, die wir uns selber aufgestellt haben, bejahen und uns darin unterstützen. Aber in solchen Momenten, wenn jemand schon ins Nachdenken kommt,
ins Grübeln kommt und seine Situation irgendwie hinterfragt, auch wenn er noch nicht durchgedrungen ist, aber er ist in einem Fragemodus. Da sind irgendwelche Unsicherheiten in ihm. In diesen Momenten braucht es die bittere Medizin. Meine Lieben, und das fällt uns schwer. Aber bittere Medizin ist auch heilmachende Medizin. Wenn wir nicht bereit sind, jemanden auch die Wahrheit zu stecken, dann helfen wir niemanden. Und du bist ja nicht irgendwie einfach isoliert in diesem Universum, sondern bist in Beziehungen. Du hast Menschen um dich herum, die du hoffentlich irgendwie magst manchmal. Hoffentlich. Es ist die Frage, was gibst du ihnen? Gibst du ihnen nur das, was sie schon längst haben? Verirrung? Noch mehr Betäubung von dem, wovon der Sinn schon ohnehin betäubt ist? Oder gibst du ihnen bittere Medizin, aber heilsame Medizin? Darum lesen wir in Jakobus 5, 19 bis 20. Meine Brüder, wenn jemand unter euch von der Wahrheit abirrt und jemand ihn zurückführt, so wisst, dass der, welcher einen Sünder von der Verirrung seines Weges zurückführt, dessen Seele vom Tode retten und eine Menge von Sünden bedecken wird. Kümmert dich das, wenn du jemanden siehst, der auf krassen Irrwegen unterwegs ist? Beschäftigt dich das? Macht das was mit dir? Oder sagst du, ja, einfach immer geradeaus weiter? Jakobus hat eine andere Meinung. Wenn du jemanden liebst, wenn du siehst, diese Person geht von der Wahrheit weg, hey, komm zurück. Ich komme dir nach, aber nicht, um auf deinem Weg mitzulaufen, sondern dich wieder zurückzubringen. Im Reich Gottes gelten andere Prinzipien als in den Königreichen dieser Welt, als in menschengemachten Königreichen. Im Reich Gottes gilt das Prinzip der Korrektur, der Umkehr, der Wiederherstellung, der Neuorientierung. Es geht ja nicht darum, einfach jemanden zu piesacken und zu sagen, hey, übrigens, du bist schlecht, 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 schlecht. Hast nicht gehört? Schlecht, schlecht, schlecht. Ja, ich merke, ich bin schlecht. Ja, merkst dir. Deckel drauf. Das ist ja nicht das, worum es geht. Es geht darum, jemanden in den Segen zu führen, die Prinzipien des Reiches Gottes zu erkennen, wertzuschätzen und seine Segensherrschaft zu erleben in seinem Leben. Amen. Die Predigt ist noch lange nicht vorbei. Und deswegen lesen wir in Sprüche 19, Vers 20. Höre auf guten Rat und nimm Zucht an, damit du für die Zukunft weise wirst. Höre auf guten Rat und nimm Zucht an. Einige haben Probleme mit dem Wort Zucht. Du kannst ja auch Ermahnung, Korrektur, Wegweisung, Erziehung. Ich finde es ganz gut, dass dort Zucht steht, weil es uns herausfordert. Weil manchmal tut das auch weh. Also nicht mit der Peitsche, ne? Aber so innerlich. Hey, ich brauche manchmal auch krasse Korrektur. Ich muss manchmal krass umkehren. Jesus ist nicht jemand, der mit Lebenstipps daherkommt und sagt, ich möchte ein Lebenswegbegleiter sein und dir hier und da Nettigkeiten anbieten, damit dein tolles Leben noch ein bisschen schicker wird. Sondern manchmal gibt es tiefgreifende Umwälzungen in unserem Herzen. Und da passt das Wort Zucht echt extrem. Boah, krass. Danke, Herr, dass du dem Blinden gerade sehend gemacht hast und dich erkennen darf. Sprüche 12, Vers 15 schildert dasselbe Prinzip, was im Reich Gottes gilt. Der Weg des Narren erscheint in seinen Augen recht. Ahasveros ist ein Narr und ist mit Narren umgeben. Der Weise aber hört auf Rat. Was wir von diesen Versen lernen können, ist, wenn du einen echten Bock geschossen hast, wenn du echt radikal versagt hast und in Sünde gefallen bist und dich schuldig gemacht hast, dann sage ich dir eins, mach es dir nicht leicht. Wenn du merkst, da war etwas, mach es dir bitte nicht leicht und such den einfachsten Weg am besten zu den Leuten, wo du weißt, dass sie olle Ja-Sager sind. wo du weißt, die werden mir sowieso keine Widerrede geben. Die werden mich in meiner Situation einfach nur bestätigen und bestärken. Kennt ihr so etwas? Wenn ich zu dem, der wird einfach nur, ja, armer Waldemar, du hast ja recht. Ist ja alles so schlimm, alle sind gegen dich. Such dir Ratgeber, die auch diesen Namen verdienen. Wenn du gerade am Fragen bist und nicht ganz genau weißt, stehe ich richtig, dann geh am besten zu denen, wo du weißt, die werden sich auch trauen, Dinge zu sagen, die mir nicht schmecken. Das wird dich nämlich am allermeisten herausfordern und auch fördern und am allermeisten weiterbringen. Such dir keinen Club, keine Freunde von Ja-Sage, die dich einfach nur darin bestärken, einfach gerade, ja, ja, genau, ja, da immer weiter, immer weitergehen. Psalm 1, Vers 1, glücklich der Mann, der nicht folgt dem Rat der Gottlosen, den Weg der Sünder nicht betritt und nicht im Kreis der Spötter sitzt. Und diese Verse sind für uns, hier geht es nicht nur darum, wie kriegen wir jetzt schnell eine Königin, sondern hier wird uns das Wertesystem des Königreichs Ahasveros, menschlicher Königreiche, präsentiert und dient uns auch als Warnung, welche Prinzipien, wessen Königreich bestimmt dich und prägt dich. Umgib dich mit weisen Ratgebern und sitz nicht im Kreis der Spötter, die dir nichts zu bieten haben und dir nichts Neues sagen können. Und die Maßstäbe aus Esther 2, wir gehen zurück zu Esther 2, die Maßstäbe dieses Königreichs lassen tief blicken. Von Kapitel 1, letzte Woche war harter Tobak, bis in Kapitel 2, das ist ein radikaler Abstieg. Vers 5, nun war da ein jüdischer Mann. Endlich. Endlich kommt mal Licht ins Dunkle. Die ganzen Gottlosen haben wir schon abgefrühstückt und jetzt, endlich, kriegen wir hier mal ein Gegengewicht. Ein waschechter Jude, ein Gotteskind, einer aus dem Volk Gottes. Endlich lesen wir mal von Menschen in diesem Buch, die Gott kennen. Und die sind in der Lage, jetzt dem, was wir gerade gelesen haben und auch letzte Woche, dem mal auch etwas entgegenzusetzen. Wir lesen die Verse 5 bis 11. Nun war da ein jüdischer Mann in der Burg Susa, merken, in der Burg Susa. Sein Name war Mordekai, des Sohn Jairs, des Sohnes Shimis, des Sohnes des Kisch, ein Benjaminiter, der aus Jerusalem gefangen weggeführt worden war, zusammen mit den Weggeführten, die mit Jechonja, dem König von Juda, gefangen weggeführt wurden, den Nebukadnezar, der König von Babel, gefangen weggeführt hatte. Und er war Vormund von Hadassa, das ist Esther, der Tochter seines Onkels, also er ist der Cousin. Also ein bisschen schwierig, ne, mit den Verhältnissen. Mordekai ist der Cousin von Esther, die auch Hadassa heißt und hat sie adoptiert. Das sehen wir jetzt. Der Tochter seines Onkels, denn sie hatte weder Vater noch Mutter und das Mädchen war von schöner Gestalt und von schönem Aussehen. Und als ihr Vater und ihre Mutter gestorben waren, hatte Mordekai sie als seine Tochter angenommen. Als älterer Cousin hat er quasi die Vaterrolle übernommen und wurde Adoptivvater. Und es geschah, als das Wort des Königs und sein Gesetz vernommen wurden und als viele Mädchen in die Burg Susa unter die Obhut Hegeis zusammengebracht wurden, da wurde auch Esther in das Haus des Königs aufgenommen, unter die Obhut Hegeis, des Hüters der Frauen. Und das Mädchen gefiel ihm, Hegai, und erlangte Gnade vor ihm. Und er beeilte sich, ihr die nötigen Schönheitsmittel und die gebührende Verpflegung zuteil werden zu lassen und ihr die 7 auserlesensten Mädchen aus dem Haus des Königs zu geben. Dann ließ er sie mit ihren Mädchen in den besten Flügel des Frauenhauses umziehen. Esther hatte aber ihr Volk und ihre Abstammung nicht angegeben, denn Mordekai hatte ihr befohlen, dass sie es nicht angeben sollte. Mordekai aber ging Tag für Tag vor dem Hof des Frauenhauses auf und ab, um etwas über das Wohlergehen Esthers zu erfahren und was mit ihr geschehe. Wir gehen in die Verse 5 bis 6. Dort erfahren wir, dass Mordekai eine ganz klare Zugehörigkeit hat. Gottes jüdisches Volk ist Mordekais Erbe. Er weiß, wer er ist. Er ist ein Sohn des Kisch. Wenn wir ins Alte Testament hineinblicken, sehen wir, dass Mordekai aus der Königslinie Sauls stammt. Der König Saul, der erste König Israels, also Mordekai hat schon ein schönes Erbe, sage ich mal, wo, na, nicht nur schön, aber auf jeden Fall ein eindeutiges Erbe einer königlichen Abstammung und er ist auf jeden Fall Teil des Volkes Gottes. Wir lesen in diesen Versen 5 bis 6, dass seine Vorfahren vor vielen Jahren in die Gefangenschaft weggeführt wurden, wo er jetzt immer noch ist. Er weiß, wer er ist, er kennt sein Volk, er kennt seine Abstammung und er kann mit Fug und Recht bedeuten, mein Leben ist in Gottes Hand. Ich bin Teil des Volkes Gottes. Aber beachte, was, bitteschön, sucht Mordekai in der Burg Susa? Wenn wir hier lesen, nun war da ein jüdischer Mann in der Burg Susa, müsste jeder von uns, Moment mal, wo ist nochmal der Bestimmungsort der Juden? Israel, oder? Und wo geht gerade die Post ab, so mit Esra und den ersten Weggeführten, die anfangen, Israel wieder aufzubauen, vor allem Jerusalem? Nicht in der Burg Susa. Es wird in Jerusalem gerade wieder ein Aufbau angebahnt. Und Mordekai, wo bist du? In der nächsten Folie seht ihr einen Zeitstrahl, den ich euch letztes Mal schon gezeigt habe. Und hier seht ihr, hier ist das Buch Esther, hier bewegen wir uns, hier ist Mordekai. Und vor vielen Jahren hat Gott durch ein krasses Eingreifen den Juden die Möglichkeit verschafft, zurückzukehren an ihren Bestimmungsort, wo Gott wohnen will, wo er seinen Segen walten lassen möchte. Dort sollten alle Juden sagen, hey, wir haben die Möglichkeit, los geht's. Wo, Mordekai, wo bist du? Wo bist du? Mordekais Familie hat sich entschlossen, im Persischen Reich zu bleiben. Wir sehen es später im Verlauf der Geschichte, dass es später nochmal einen großen Auszug aus dem Persischen Reich gab. Aber was wir hier sehen, Mordekai, du bist Jude, du denkst von dir, dass du Kind Gottes bist. Warum bist du noch in einem falschen Land? Warum bist du nicht dort, wo Gott dich eigentlich haben möchte? Ich frage dich, Gottes Kind, bist du dort, wo Gott dich haben möchte? Oder wo befindest du dich gerade? Du tönst vielleicht laut, redst vielleicht laut, dass du jemand bist, der ganz genau weiß, welche Linie er hat. Aber Moment mal, wo bist du gerade? Ist Mordekai etwa kein überzeugter, gläubiger, frommer Jude? Natürlich, das Reich Gottes ist diesem Mordekai sicher nicht egal. Aber meine Lieben, das Königreich dieser Welt ist diesem Mordekai noch viel weniger egal. Irgendwas ist da in Persien, wo er sagt, hier ist gut sein. Mordekai hat es geschafft, sich zu arrangieren. Und hier kommen wir in die Idee, ein Leben zwischen den Königreichen zu leben. Mordekai hat sich mit seiner Sippe und mit vielen anderen Juden sich an die Umstände gewöhnt. Hier ist auch gut. Gott möchte, dass ich in diese Richtung gehe. Ja, ich weiß aber, viele Gründe sprechen gerade dafür, dass ich dort bleibe, wo ich bin. Dass ich mich nicht bewege. Dass ich in meiner Burg Susa bleibe. Und so lebt Mordekai mit seiner Familie ein Leben zwischen den Königreichen. Und wir dürfen, wenn wir Esther lesen, dürfen wir nicht immer gleich ins Ende hineinspringen und sagen, guck mal hier, am Ende ist doch alles gut. Happy End. Vom Happy End dürfen wir uns nicht blenden lassen und mit dem Happy End im Blick die echten moralischen Schwächen von biblischen Personen einfach übergehen. Was uns hier gezeichnet wird von Mordekai ist desaströs. Das ist absolut fatal. Schau nicht zu schnell auf die Königswürde, die da ist. Warum hat Mordekai überhaupt ein Interesse daran, dass seine Cousine Esther Königin wird? Mordekai war ein Bewohner der Burg Susa, haben wir gelesen. Wir haben im ersten Kapitel gelesen, dass der König Ahasveros eine Party für wen geschmissen hat? Für alle Anwohner in der Burg Susa und haben dort Saufgelage gestartet. Mordekai war dabei. Mordekai war in der Burg und dort wurde gezecht und gefeiert und die Party geschmissen. Und dieser Mordekai, okay, alles klar, ich bin in der Burg Susa, los geht's. Mordekai sieht, wie der König mit seinen Frauen umgeht, wie er mit der Königin umgeht, dass dieser Mann ein Tyrann ist und selbstherrlich. Mordekai fällt irgendwie nichts anderes ein, zu sagen, ach ja, meine Cousine, ich als Adoptivvater, wäre doch eine gute Idee. Also der nächste Gedanke als fürsorglicher Vater ist, ich stecke meine Tochter in den Harem mit der Hoffnung, dass sie so endet wie Vasti? Was ist das für ein Mann? Nicht eine Sekunde denkt Mordekai daran, dass eine Heirat für ein Gotteskind mit einem gottlosen Mann überhaupt gar nicht zur Debatte steht. Meine Lieben, wir sind sehr schnell beim Lesen von Esther und freuen uns, oh, sie wird Königin und alles ist schön, sie darf tolles Essen essen. Hier heiratet eine Frau, die Gott kennt, einen Menschen, der absolut antigöttlich ist. In dieser Zeit haben Esra und Nehemia immer wieder zu den Juden gesagt, was macht ihr? Das ist Unrecht, was ihr tut, euch mit Menschen zu verbinden, die unseren Gott nicht kennen. Und Mordekai hätte das auch wissen müssen, sah sich aber überhaupt nicht dazu veranlasst, seine Adoptivtochter, seine Cousine irgendwie in Schutz zu nehmen. Ach, für Mordekai alles kein Problem. Für Mordekai geht beides. Ich kann gläubig sein und im Königreich Gottes leben und ich kann gleichzeitig in einem anderen Königreich mit ganz anderen Maßstäben leben. Wo ist das Problem, Waldemar? Was wir hier haben, ist die Präsentation eines typischen U-Boot-Christen. Der taucht sonntags auf. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Und dann am Montag, hallo du da, hallo du da. Na, wie schaut's mit dir aus? So einer ist Mordekai. Der versucht gerade, in einen meisterhaften Kompromiss hineinzugehen und den durchzuziehen. Mordekai gibt sich hier als Berater, Manager und Modelagent. Das ist kein fürsorglicher Adoptivvater, sondern der steht hinter persisches Next Topmodel und schaut, wie er seine Frau oder seine Adoptivtochter hineinbuxieren kann ins Königreich. Und Mordekai ist bewandert in den Spielregeln des Imperiums dieser Welt. Und Mordekai weiß ganz genau, welche Informationen sind in dieser Welt hilfreich und welche nicht? Was geht nicht? In Vers 10 lesen wir, Esther hatte aber ihr Volk und ihre Abstammung nicht angegeben, denn Mordekai hatte ihr befohlen, dass sie es nicht angeben sollte. Das ist eine Bankrotterklärung, was Mordekai hier bringt. Der Glaube an Gott, liebe Esther, sollte lieber unsere Privatsache sein, wenn wir hier in diesem Königreich bestehen wollen. Wir leugnen Gott nicht. Also, Esther, ich bin kein Atheist. Ich glaube an Gott, so wie auch du. Aber für diesen Zeitraum ist es jetzt besser, wenn wir mal so tun, als ob wir Atheisten wären. Was Mordekai hier macht, er spielt mit dem Feuer und merkt nicht, dass er schon längst selbst in Flammen aufgeht. Und ist das von unserem Leben so weit entfernt? Ist das von unserer Realität so weit weg? Versuchen nicht auch wir oftmals auf zwei Partys irgendwie gleichzeitig zu sein? Mordekai ist ein warnendes Beispiel für uns, wie wir mit den Werten des Königreich Gottes umgehen. Und ob wir versuchen, irgendwie Kompromisse zu schließen. Mordekai ist in jedem Fall ein Meister der Kompromisse und arrangiert sich wunderbar mit dem gottlosen Königreich. Aber was ist mit Esther? Das Buch wurde ja schließlich nach Esther benannt. Das ist schon mal eine große Ehrung, dass eine Frau zu damaliger Zeit sogar den Buchtitel schmückte. Das ist eine sehr schöne Ehrung. Ist sie etwa kein Vorbild? Kann sie hier irgendwie ein paar Pluspunkte kriegen? Ich würde mal so sagen, nein. Esther ist hier kein Vorbild. Sie wird später zu einem Vorbild, aber jetzt ist sie noch keins. Und da müssen besonders die Frauen hier unter uns Acht geben, denn viele mögen sich, so ist meine Erfahrung, denn viele mögen sich unter den Frauen gern mit dieser Esther identifizieren, mit dieser begehrenswerten Schönheit, die einzig wahre, die absolut schöne. Und man versucht sich dann irgendwie da, ah ja, so, Esther, wir sind eigentlich eins, ne? Und Esther, mal ehrlich, die hatte mehr, als man gefordert hatte. Gefordert wurde eine junge Frau mit schönem Aussehen. Unser Text sagt in Vers 7, dass sie von schönem Aussehen war und sogar noch von schöner Gestalt. Das heißt, sie hatte nicht nur ein schönes Gesicht, sondern sie hatte auch eine schöne Form. Ob das mit Germany's Next Topmodel zu vergleichen ist, das bezweifle ich. Damals galten noch andere Schönheitsideale. Aber was wir hier sehen, Esther ist hier nicht ein kleines Dummchen, was irgendwo hineinbuxiert wird. Esther hat hier ein Ziel. Sie weiß ganz genau, was sie will. Und wir müssen bedenken, welche Chancen hier für sie aufkamen. Annehmlichkeiten, Schönheitspflege, üppige Mahlzeiten, königlicher Palast. Esther ist durchaus in der Lage, ihren Überzeugungen treu zu sein. Das beweist sie nämlich später in diesem Buch, dass sie bereit ist, auch den Preis zu zahlen für ihre Überzeugungen. Sie wird zeigen, ich bin kein willenloses Wesen, aber Esther weiß, was sie will. Und Esther will dieses königliche Prunkleben durch und durch. Vers 12 bis 16. Wenn nun die Reihe an ein jedes der Mädchen kam, zum König Ahasveros hineinzugehen, nachdem es gemäß der Vorschrift für Frauen 12 Monate lang behandelt worden war, denn so wurden die Tage ihrer Schönheitspflege voll, nämlich 6 Monate mit Myrrenöl und 6 Monate mit Balsamölen und mit anderen Schönheitsmitteln für Frauen. Dann ging das Mädchen unter folgenden Umständen zum König hinein. Alles, was es hatte, wurde ihm gegeben und durfte mit ihm aus dem Frauenhaus ins Haus des Königs mitkommen. Am Abend ging es hinein und am Morgen kehrte es in das zweite Frauenhaus zurück, unter die Obhut des königlichen Eunuchen Schas-Gasch, des Hüters der Nebenfrauen. Es kam nicht wieder zum König hinein, es sei denn, dass der König Gefallen an ihm hatte und es namentlich gerufen wurde. Und als die Reihe an Esther kam, die Tochter Abihails, des Onkels Mordekais, der sie als seine Tochter angenommen hatte, dass sie zum König kommen sollte, verlangte sie nichts, außer was der königliche Eunuch Hegai, der Hüter der Frauen, ihr sagte. Und Esther erlangte Gunst in den Augen aller, die sie sahen. So wurde Esther zum König Ahasveros in sein königliches Haus geholt, und zwar im 10. Monat, das ist der Monat Tebet, im 7. Jahr seiner Regierung. Könnt ihr euch die Atmosphäre vorstellen in diesem Harem? Da werden Dutzende, hunderte Frauen angekarrt und sind 12 Monate in der Vorbereitung der Schönheitspflege, ehe sie den König überhaupt zu Gesicht bekommen. Also 12 Monate junge Mädels auf einen Haufen, die alle versuchen, an den Bachelor ranzukommen. Und nach diesem einem Jahr Schönheitspflege hast du diese Hunderte von Frauen, die Tag für Tag in die Gemächer des Königs eingehen. Wer weiß, ob sie miteinander Schach gespielt haben und danach wieder rausgegangen sind. Könnt ihr euch vorstellen, was das für eine Dynamik da war? Die wussten, was auf sie zukommt. Und Esther wusste es auch und hat nicht an einer Stelle gesagt, ich bin raus, ich will das nicht. Wir können uns das nicht vorstellen, aber wenn wir die Glotze anmachen, dann sehen wir, genau sowas machen viele Menschen Tag für Tag. Wenn sie ein Ziel im Blick haben, die Annehmlichkeiten, Schönheit, Reichtum, Prunk, ist vielleicht ein bisschen ziellos, ja, ich werde vielleicht einfach in diesem Harem stecken bleiben, aber hey, ich habe alles, was mein Herz begehrt. Und immer noch ist der Glaube von Esther ein Geheimnis. Sie erzählt nichts von dem Königreich Gottes und seinen Prinzipien. Und da frage ich dich, ist das wirklich in diesen Tagen ein vorbildliches Beispiel für einen lebendigen Glauben, was Esther uns hier präsentiert? Ich denke, in dieser Zeit, in dieser Epoche, in diesem Zeitstrahl, den wir hatten, haben wir es mit Menschen zu tun wie dem Propheten Daniel, Schadrach, Meschach, Abednego, Nehemia. Alle lebten in dieser großen Epoche und haben ihren Glaubensmut unter Beweis gestellt und werden dafür gelobt. Daniel hätte an dieser Stelle gesagt, Schwester Esther, hey, was ist los? Du willst an diesen ganzen Mahlzeiten teilnehmen. Du weißt doch, uns Juden gebührt es nicht, dieses Essen zu essen. Ich weigere mich und ich gehe dieses Risiko ein. Schadrach, Meschach und Abednego, die haben ihren Glauben öffentlich bekannt und haben gesagt, okay, wir werden dafür ins Feuer gesteckt. So soll es sein. Wir glauben, dass Gott trotzdem zu seinem Ziel kommen kann. Wir sehen Nehemia, wie er sagt, ich bin voller Angst, dem König gegenüberzutreten und zu sagen, ich möchte mich für Israel einsetzen. Und er macht es dennoch. Und er setzt alles auf seine Karte und wir sehen, dass Gott mit allen zu seinem Ziel kam. Und Esther? Wo, Esther, bist du? Wir sehen bei Esther noch nicht einmal, dass überhaupt Gefahr in Verzug ist. Mordecai kommt einfach, wäre vielleicht jetzt besser, es sein zu lassen. Warum? Gibt es irgendwie ein Problem gerade? Mit Juden gibt es gerade kein Problem im Land. Mordecai, was ist dein Problem? Warum bist du so ein oller U-Boot-Christ und prägst noch deine Esther, genau das Gleiche zu tun, und zwar zu schweigen und nicht einfach zu sagen, hallo, ich bin Jüdin und ich glaube an den lebendigen Gott Israels. Wo ist das Problem? Hast du vielleicht Angst? Wovor hast du Angst, mein Freund? Esther hat gelernt, nicht dem König Gott zu dienen, sondern Esther hat gelernt, ein völlig menschengefälliges Leben zu leben. In Vers 15 lesen wir nämlich, sie verlangte nichts, außer das, was Hegai sagte. Jedes Mädchen durfte das mitnehmen, was sie wollte. Und es wurde ihr mitgegeben in den königlichen Palast. Aber Esther hat verstanden, wie man durch das Leben kommt. Sag du mir, was ich mitnehmen soll. Ich sag, ich mache nur das, was du sagst. Versteht ihr, was hier, im Englischen würde man Man-Pleaser sagen. Schmeichler. Speichelecker, Schleimer und Kriecher. Ohne das A davor zu sagen. In diesem Modus ist Esther. Welche Erwartungshaltung hast du? Ich komme dem nach, ich werde tun, was du sagst. Welche Erwartungshaltung hast du? Ich komme dir nach und mache, was du sagst. Du möchtest was anderes? Ich mache es gerne. Hauptsache, ich komme zu meinem Ziel. Völlig prinzipienlos gibt sie sich diesem Königreich und diesen Maßstäben hin und lebt das Leben, was andere von ihr fordern. Anstatt zu sagen, ich habe Prinzip, ich weiß, was ich will. Sie weiß ganz genau, was sie will. Aber sie ist hier ein Spielball menschlicher Erwartung durch und durch. Dieses Mädchen lebt zwischen den Königreichen und liebäugelt gerade zu sehr mit der falschen Seite. Und da frage ich dich, ist das so weit weg von uns? Ist das so weit weg von uns? Wir sind auch oft bereit, uns zu verkaufen für die Annehmlichkeiten dieser Welt. Tun Dinge, wo wir genau wissen, bei Licht betrachtet, es ist absurd, das zu tun. Das hat nichts mit meinem Glauben zu tun. Aber wir biegen uns alles so zurecht und buxieren Gott und unseren Glauben an einen Ort in unserem Privatleben, der so geheim ist, dass es sogar uns Mühe macht, diesen Ort wiederzufinden. Und verstecken unsere Kernüberzeugung, dass wir Kinder Gottes sind, an einen übelst geheimen Ort. Und diese Verse wollen uns fragen, lebst du auch so wie Esther? Schau noch nicht ganz ans Ende. Ja, aber Gott ist doch zu seinem Ziel gekommen. Ja, Gott schreibt auch mit unserem Mist gerade. Aber das legitimiert nicht unser Mist. Lebst du in konsequenter Gemeinschaft wie Daniel, Schadrach, Meschach, Abednego und Nehemia? Oder bist du von Kompromissen gesteuert wie Mordechai und Esther? Esther 2 fordert uns heraus, zu bedenken, welches Königreich unser Leben bestimmen soll. Welchem Königreich, und das frage ich dich, welchem dienst du? Wir sind noch nicht im Himmel. Und nur weil wir hier in einem frommen Gottesdienst sind, heißt es nicht, dass das andere Königreich, in dem wir uns irgendwie bewegen, nicht auch um unsere Loyalität buhlt. Sie fordert unser Interesse. Wem folgst du? Wem folgst du nach? Und wir sehen hier einen maximalen Kontrast, der uns durch Esther 2 gezeichnet wird. König Ahasveros wartet auf seinen Thron, dass seine Jungfrauen zu ihm kommen. Möchtest du diesem Königreich dienen? König Jesus verlässt den Thron, um zu dir zu kommen. König Ahasveros will nur die Schönen in dieser Welt. Aber König Jesus erwählt die Verachteten in dieser Welt und sieht nicht nach Schönheit. König Ahasveros schaut nur auf das Äußere. König Jesus schaut ins Verborgene, 1. Samuel 16, 17. Sieh nicht auf sein Aussehen und auf seinen hohen Wuchs, denn ich habe ihn verworfen. Denn der Herr sieht nicht auf das, worauf der Mensch sieht. Denn der Mensch sieht auf das, was vor Augen ist. Aber der Herr sieht auf das Herz. Willst du einem Königreich dienen, wie bei Ahasveros, wo du so wie Esther deine Identität und dein Innerstes, was dir eigentlich wichtig ist, verbergen musst? Vor König Jesus kannst du nichts verbergen. Vor König Jesus musst du keine Angst haben. König Jesus kennt dich durch und durch und er nimmt dich trotzdem an. Gemeinschaft mit König Ahasveros und den Königen dieser Welt zu haben, bedeutet manchmal zuvor erstmal 12 Monate in einen Schönheitsprozess zu gehen, damit wir annehmbar sind für Menschen. Meine Lieben, das ist ein maximaler Kontrast zu dem Königreich Gottes. Gemeinschaft mit dem König Jesus hast du, wenn du gerade hoffnungslos verzweifelt bist und gerade noch die Schweine hüten warst und dann zu Jesus kommst und sagst, hier bin ich. Ich habe keine Zeit für 12 Monate Schönheitspflege. Jesus braucht dir auch nicht. Du musst Jesus nichts vormachen. Bei König Jesus können wir so kommen, wie wir sind. Und müssen nicht erstmal den ganzen Dreck irgendwie mit eigenen Mitteln wegmachen, damit wir annehmbar sind. Jesus nimmt uns so, wie wir sind und wird dann sich um uns kümmern. In Ahasveros Königreich lebst du in Prunk, aber es ist ziellos und ohne Bedeutung. Im Königreich Jesu wirst du keinen Prunk bekommen. Aber du wirst lernen, Menschen zu dienen. Du wirst lernen, Bestimmung zu finden, Sinn, Bedeutung und einen unvorstellbaren Ewigkeitswert. Und Esther? Was ist mit Esther? Sie versucht, zwischen den Königreichen zu leben und handelt letztlich nach den Maßstäben dieser Welt. Vers 17 bis 18, letzte Verse. Und der König gewann Esther lieb, mehr als alle Frauen, und sie erlangte Gunst und Gnade vor ihm, mehr als all die anderen Jungfrauen. Und er setzte das königliche Diadem auf ihr Haupt und machte sie an Vastis Stelle zur Königin. Und der König veranstaltete für all seine Fürsten und Knechte ein großes Gastmahl, das, was Esther die ganze Zeit wollte. Das Gastmahl Esthers. Den Provinzen gewährte er einen Steuererlass und bewilligte eine Kornspende nach der Freigebigkeit des Königs. Da haben wir Esther. Da haben wir Esther. Esther, ist das Leben, was du willst? Wisst ihr, Esther 2 ist, wenn wir es betrachten, für uns pures Evangelium. Warum sage ich das? Vielleicht versteckst du dich noch, so wie Mordecai, in der Burg Susa, wo du eigentlich nicht hingehörst. Vielleicht weißt du, hörst diese Predigt und denkst, ich weiß, was Gott will, aber ich lebe nicht in seinem Plan. Und vielleicht wird das gerade auch in dir aufgedeckt. Und du merkst, ich habe fatale Entscheidungen getroffen. Ich habe versagt. Ich bin für Gott eine Enttäuschung. Ich bin nicht besser als Mordecai. Ich bin nicht besser als Esther. Ich orientiere mich nach menschlichen Erwartungen. Und ich bin ein Meister der Kompromisse. Und das Reich Gottes ist nur theoretisch für mich wichtig. Und Esther 2 ist für uns eine gute Nachricht. Warum? Weil unser Versagen uns nicht disqualifiziert. Esther 2 ist nicht das letzte Kapitel des Buches. Es zeigt, dass Gott trotzdem treu ist. Auch wenn du merkst, ich bin ein Bock und hab Mist gebaut, Herr. Und mach die Dinge nicht so, wie sie dir gefallen. Gott sieht das. Gott ist souverän. Und er kann aus deinen fatalen Katastrophen, kann er noch etwas Wunderbares tun. Und das hat er mit Esther gemacht. Es ist nicht so, dass Esther so glorreich dasteht, weil sie so tolle Entscheidungen getroffen hat. Esther ist deswegen so eine glorreiche Person geworden, weil Gott so glorreich in ihrem fatalen Leben gewirkt hat. Weil Gott sich zu Versagern stellt. Und wenn du merkst, eigentlich, Herr, weiß ich, muss da sein, aber in meiner Burg Susa hat es mir so gefallen. Der Herr ist da. Der Herr ist da. Er macht nicht das Buch zu bei Kapitel 2, sondern er geht weiter. Und er möchte dich durch Esther 2 aufrütteln. Lebst du zwischen den Königreichen? Versuchst du zwischen den Welten zu springen? Du wirst da versagen, du wirst dort verenden. Deswegen ist unser König Jesus gekommen in dieses Königreich und hat sich wahrhaft in den Riss gestellt zwischen den Königreichen. Und hat unsere Schuld, alles das, was uns von dem wahren Königreich trennt, damit wir in Wahrheit, in dem wahren Königreich Gottes leben können. Dass uns nichts mehr hindert, mit ihm in Gemeinschaft zu kommen, hier und jetzt. Das ist die gute Nachricht von Esther 2. Wir dürfen hier nicht beim Versagen stehen bleiben. Gott schreibt seine Geschichte weiter und er lädt dich dazu ein, heute Hoffnung zu fassen und zu sagen, Herr, ich bin eine Katastrophe. Ich bin ein Versager und ein Rebell. Aber du nimmst Rebellen an, weil du Liebe bist. Amen. Lass uns beten und aufstehen. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du gut zu uns bist. Ich danke dir, dass du unser Leben kennst. Ich danke dir, dass du unser Hadern kennst. Herr, wir sind kein Stück besser als Mordecai und kein Stück besser als Esther. Wir haben es hier nicht mit fulminanten Persönlichkeiten zu tun, die voll im Glauben leben, sondern ihren Glauben gerade ganz, ganz weit hinten anstellen. Und Herr, zu oft geschieht es auch bei uns. Herr, verzeih uns, wenn wir noch nicht das ausleben, was du von uns möchtest. Und so mancher versucht in Kompromissen gerade, sich irgendwie über Wasser zu halten. Danke, dass du uns Esther 2 gibst, damit wir lernen können, wie groß deine Gnade ist. Wie barmherzig du bist und dass du eben nicht wartest, bis wir alles auf die Reihe kriegen, sondern du in unsere Misere hineinkommen kannst, in unsere persönliche Katastrophe und dort etwas Neues starten kannst mit uns. Danke, dass du Esther gebraucht hast. Danke, dass du Mordecai noch gebraucht hast und dass du uns dadurch Hoffnung gibst. Danke, Jesus, dass du unser König bist. Und dass du uns annimmst, so wie wir sind. Was anderes, Herr, können wir dir nicht bieten. Amen.